die eng zusammenhängen, aus Markus 9 und aus Matthäus 26, glaube ich, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich lese einmal aus Markus 9 und alles Folgende, ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Denn er lehrte seinen Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Einige Zeit später, und Jesus nahm Petrus mit sich und die 2 Söhne des, Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht 1 Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum 2. Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum 3. Mal und redete abermals dieselben Worte. Ihr Lieben, Jesus hat seinen Jüngern 3-mal angekündigt, das wissen wir, dass er sterben würde. Und ich finde, wenn man sich das anschaut, wie er das so erzählt, wie er das so sagt, dann klingt er noch ganz zuversichtlich. Es kommt eigentlich noch ganz forsch raus, von deprimierten Gefühlen kommt er wenig nach vorne. Es wird aber bis zum Augenblick seines Todes eine steile Abwärtskurve geben. Wir wissen, dass Jesus mit den Worten gestorben ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also zwischen der Menschensohn wird sterben und seinem Tod geht es deutlich abwärts. Ich finde aber in dieser Ankündigung seines Todes 2 wichtige Ebenen, die uns heute helfen werden, den Prozess von Verlust und Trauer, von Verlust und Abschied zu verstehen. Nämlich einmal ist es die Ebene dessen, der geht, und die der Zurückbleibenden. Der Gehende blickt ja bei dem Verlust des eigenen Lebens auf eins der bedrängendsten Themen des Lebens. Schon Kinder liegen abends in ihrem Bett, rufen ihre Eltern und fragen, muss ich sterben? Irgendwann fängt man an, es zu begreifen. Und dass es den Begriff der Todesangst gibt, ist ja berechtigt. Und sie betrifft sowohl den Sterbenden als auch die, die um ihn sind. Die Furcht vor diesem unbekannten letzten Lebensschritt. Bei ganz kleinen Kindern löst das noch Neugierde aus. Wenn die einen toten Menschen sehen, dann wollen sie Oma noch mal anfassen oder Opa. Das geht dann später in Respekt über und kann in ganz ernste Angst münden, von der auch Erwachsene betroffen sind. Die Frage, ob das so sein muss, ist eine echt spannende. Wir haben noch mal Paulus im Blick, der sagt, naja, dieser Zeit Leiden fallen eigentlich nicht ins Gewicht gegen die Herrlichkeit, die noch offenbart werden soll. Es könnte also vielleicht auch sowas wie glaubende Zuversicht anstelle der Angst geben. Das gibt uns gute Aussichten. Am 27.11. wird Lutz das Thema der Ewigkeit mit uns bedenken. Wir wissen aber auch, und wenn wir ganz ehrlich sind, bleibt es auch in den Christen ein Thema, dass der Abschied nicht schön ist. Und dass wir, wenn wir ganz ehrlich sind mal, die Sicherheit dieser Existenz, manchmal auch der ganz gewissen Aussicht auf die Ewigkeit, vielleicht sogar vorziehen würden. Noch ein Urlaub, noch ein Jahr, sagen manchmal selbst ganz alte Menschen, die eigentlich nach dem Gefühl der Jüngeren jetzt mal langsam abtreten sollten. Wenn ich diesen Text nochmal anschaue, in dem Jesus seinen Jüngern das sagt und sie dann hinterher das nicht wieder ansprechen mögen, da habe ich mir gedacht, da lohnt es sich vielleicht mal, die 5 Phasen der Trauer nach Elisabeth Kübler-Ross anzuschauen. Jetzt brauchen wir nur die Folie. Sie hat unterschieden in 5 Phasen: das Leugnen, den Zorn, das Verhandeln, die Depression und die Akzeptanz. Ich werde das jetzt nicht genau erklären, das hat keinen Sinn, das ist zu viel für diese Predigt. Aber wir können feststellen, dass das Leugnen sich in dem Nicht-Ansprechen der Jünger abzeichnet. Jesus hat es offenbar akzeptiert und sagt, es wird so kommen, und sie sprechen es nicht an, sie wollen es nicht hören, sie verhandeln nicht einmal, sie sind auch nicht sauer, sie reden einfach nicht darüber. Die Zurückbleibenden stehen aber am Ende immer vor der Situation des Abschieds, und das wird keinesfalls besser, wenn es vorher nicht angeschaut wird. Denn das ist wie bei einem großen Auftritt vor vielen Menschen. Vorbereitung ist alles. Als Jesus seinen Jüngern seinen Tod ankündigt, tut er etwas ganz Mutiges und Großes, was vielleicht in deiner Familie noch aussteht. In meiner Familie ist es ein bisschen mühsam mit den Alten. Er öffnet nämlich die Tür zu etwas, das eine gigantische Chance sein könnte. Es ist aber auch emotional eine Überforderung, zumindest aber eine Forderung an alle. Er spricht es nämlich an. Er redet darüber. Er holt es aus diesem numinosen Ort heraus, an dem der Tod und das Sterben und das Erben und all diese Dinge so gern gelagert werden. Und alle wissen, dass es kommen wird, aber wir reden besser nicht darüber. Es hätte eine Gelegenheit sein können, über die Themen zu reden, die wir Menschen gern vermeiden wollen, so als würden wir nicht sterben. Und die Jünger lassen diese Chance offenkundig vorbeigehen. Ich will nicht sagen, dass die Folge einer guten Vorbereitung unbedingt ein anderer Trauerprozess ist. Er ist nicht weniger tief. Er ist vielleicht nicht mal weniger schmerzhaft. Er findet aber, das ist sicher, auf eine gesündere Weise statt, weil er in Taten und Worten eine bessere Form findet. Denn die Trauer wird stattfinden. Der Schmerz wird sich einstellen. Er wendet sich aber nicht so leicht destruktiv in einem einzelnen Menschen nach innen, wenn er einen legitimen Ausdruck nach außen bekommen darf. Praktisch: wenn Oma oder Opa, wenn du oder ich unseren Kindern erlauben, das anzusprechen, indem wir es ansprechen, wenn wir es erlauben, dass über den Verbleib unserer Besitztümer gesprochen wird, im Sinne von, ihr werdet das alles erben, dann kommt es aus der destruktiven Innerlichkeit, wo es manchmal bleiben soll, in eine ansprechbare Form. Es gibt nämlich lebensfeindliche Folgen unerlebter, unausgesprochener, nicht legitimer Trauer. Man muss sagen, dass die Gläubigen es in dieser Hinsicht auch nicht immer leichter haben als die anderen, war ja das, was wir bei Paulus gelernt haben vorhin. Dieses Bild von jemand, der stirbt, kommt ja zu Jesus, da hat er es besser, deswegen sollte ich mich freuen, dass er nun gestorben ist. Das führt manchmal auch zu ganz merkwürdigen Verkrümmungen. So als wäre es ein schuldiger Zustand, wenn man trauert, weil derjenige jetzt ja bei Jesus ist. Kompliziertes Thema. Und es kommt vielleicht noch dazu, dass wir Deutschen auch keine Meister der Trauer sind. Also beim Autobau hat uns Jahrzehnte ja niemand etwas vorgemacht. Und beim Fußball hoffen ja einige der Anwesenden, dass es nochmal gelingen könnte, ganz vorn dabei zu sein, das weiß ich. Ich habe gerade interessante Gespräche darüber wieder geführt. Aber in der Trauerkultur haben wir in Deutschland eine gewisse Tendenz, hinten anzuhängen. Und zwar mit unserer Tendenz zur Verinnerlichung. Geht mal mit über einen Friedhof. Dumpfes Schweigen liegt über dem Trauerzug. Im Frühling, wenn die Vögel singen und es wirklich schön ist und man tritt aus der Kapelle und man sieht das Ganze schön und das junge Grün und so weiter, dann gibt es manchmal so ein leises, aber auch ein ganz leises, vorsichtiges Gefühl von, aber eigentlich ist unsere Trauerkultur eine schweigende. Im Orient oder in Afrika ist das lautstarke Klagen bis heute üblich. Da wird geschrien auf Beerdigungen. Da wird das alles rausgelassen. Und du müsstest hier in Schleswig-Holstein einem Therapeuten viel Geld dafür bezahlen, dass er dich Schritt für Schritt dahin führt, dass du irgendwann mal rausschreist, dass du sauer bist auf Gott, dass du das nicht in Ordnung findest, dass ein Kind gestorben ist, dass du nicht zufrieden bist mit der Krebsgeschichte deiner Mutter oder deines Vaters, mit deiner eigenen nicht zufrieden bist. All das ist uns so nicht gegeben. Und all das steht im Raum, wenn Jesus seinen Jüngern vorab sagt, es wird kommen, Leute. Ich sehe schon kommen. Mit 30 Jahren hat er das gesagt, ungefähr. Ich sehe es kommen. Und die Jünger haben dieses Thema nicht wieder angesprochen. Bei den 5 Phasen der Trauer, die Leugnung. Wenn ich es nicht anspreche, existiert es vielleicht nicht, passiert es vielleicht auch nicht. Und so gehen sie leider schwach vorbereitet in den Prozess des Abschieds und der Trauer und lassen die Chance, die Jesus ihnen gibt, vorübergehen. Wir Älteren können daraus etwas lernen. Das könnt ihr Jüngeren gerade nicht. Also nur für später. Aber diejenigen von uns, die ahnen, dass ihr Leben endet. Und ich sage mal, wenn du 50 plus bist, so wie ich, dann solltest du das ahnen. Es ist unsere Aufgabe, es anzusprechen. Das kann uns niemand abnehmen. Und wir dürfen es den Jüngeren nicht zumuten, dass sie kommen müssen und sagen, Papa, du stirbst doch bald. Das klingt immer nicht gut. Und wenn Sohn oder Tochter schon auf dein Auto guckt und du denkst, jetzt warten die auf das Erbe, es wird immer schlimmer. Aber es wird richtig gut, wenn wir Älteren sagen, übrigens, rechne mal damit, ich werde auf diesem Planeten nicht ewig bleiben. Stell dich darauf ein. Wir alle müssen uns darauf einstellen. Und wenn es kommt, dann bin ich froh, dass du das hier alles bekommst. Und schon sieht die Sache anders aus. Das ist dann eine Jesus-Situation. Ich werde sterben. Wir gehen gemeinsam diesen Weg. Der zweite Text, mit dem wir zu tun haben, ist diese Situation, als es sich ankündigt. Also Jesus weiß schon 48 Stunden, dann werde ich tot sein. Und da geht Jesus mit ihnen in diesen Garten Gethsemane und er sagt zu seinen Jüngern diesen einfachen Satz, der ganz, nach ganz wenig klingt, es aber nicht ist. Er sagt, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Das klingt nicht dramatisch, aber es ist eine Einladung, eine Aufforderung, ihn im Sterben zu begleiten. Er möchte gern, dass sie mitkommen. Alle 12. Und dann nimmt er mit sich Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, und geht noch einen Schritt weiter. Die anderen bleiben da irgendwo und er geht dorthin irgendwo und tritt selbst in die Trauer des Abschieds. Der Sterbende durchläuft ja die gleichen Phasen wie der Zurückbleibende. Wenn wir nochmal auf die Folie schauen, Jesus fing an zu trauern und zu zagen. Ich glaube, das ist Phase 4, die Depression, die Jesus erlebt. Er geht nicht allein, sondern er vertraut sich seinen engsten Freunden dabei an. Er nimmt sie mit da hinein. Sie dürfen ihn bei ihm sein. Und es klingt irgendwie hart, finde ich, wenn man den gesamten Jüngerkreis bedenkt, dass er nur 3 mitnimmt. Aber es ist ein wichtiger Hinweis auf etwas, was wir wissen müssen. Es gilt nämlich, deinen eigenen Weg zu gehen. Und es gibt eine Phase, in der das Ende der Höflichkeiten von dir gefordert ist. Am Ende kannst du nicht mehr zu allen nett sein. dann geht es nur noch um die Frage, was dient dir am meisten? Und das ist berechtigt. Jesus hatte eine Antwort. Kommt ihr bitte mit mir? Ihr seid die, mit denen ich diesen letzten Weg gehen möchte. Er gibt ihnen einen Auftrag, er gibt ihnen ein Mandat, ihn in der Trauer, im Schmerz zu begleiten, auf dem Weg in den eigenen Tod. Wenn er den Weg in den Abschiedsschmerz geht, dann möchte er sie dabei haben. Er fühlt nämlich wie die Zurückbleibenden Trauer und Angst vor dem Tod. Der Sohn Gottes hat Angst vor dem Tod. Obwohl er doch genau weiß, was dahinter liegt. Er kommt ja von dort, er kommt aus der Ewigkeit. Und das sagt etwas über die Legitimität dieser Gefühle. Es gibt Phasen, in denen ich fühle, ey, das wird wirklich cool. Es wird wirklich gut bei Gott. Und dann denke ich so, wey, wenn ich meine Knie mal loswerde eines Tages, das wird toll. Denn ehrlich, die sind schon im Eimer. Immer mal ins CT, dann sagt der Arzt so mit gerunzelter Stirn irgendwas und ich weiß, die werden nicht mehr gut. Klar, kann ich nochmal austauschen lassen gegen irgendwelche Kunstgelenke, aber wenn ich eines Tages meine Knie loswerde, weiß ich, Ewigkeit, super. Es gibt aber auch Phasen, in denen ich das beklage. Und heute fühle ich mich bei Jesus ein bisschen besser aufgehoben, weil ich sehe, dass er auch diesen Weg nicht allein gehen mag. Er hat den Wunsch, nicht allein zu sein, in seiner Angst vor dem Tod, in seinem Abschied. Es ist sehr menschlich. Und jeder, der einmal einen Sterbenden begleitet hat, na, fast jeder, der das mal getan hat, kann von der Innigkeit und der Bedeutung dieses Moments erzählen, von der Bedeutung für beide Seiten, wenn Menschen einander im Sterben begleiten. Und dann spricht Jesus, meine Seele ist betrübt bis in den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Wenn ihr mal Fritz Riemann gelesen habt, die Grundform der Angst über die Depression, über die Neigung zur Depression, dann wisst ihr, dass sie auch ein Wunsch nach Gemeinschaft ist. Wenn Jesus in seiner Trauer über seinen eigenen Abschied in die Depression geht, dann ist es vollkommen verständlich, dass der Wunsch nach Gemeinschaft in ihm zunimmt. Aber da Jesus offenbar ganz gesund ist in seiner Seele, tut er dann einen Schritt darüber hinaus. Er wünscht sich die Begleitung in seiner Angst, aber dann geht er aus der Begleitung auch wieder hinaus. Er tut den nächsten Schritt, den der Sterbende tun muss, in diesen wenigen Minuten. Denn der Sterbende, der muss ja seine Abschiede dauernd nehmen. Er muss immer wieder einen Abschied nehmen. Manchmal von einer Fähigkeit, wie wir es vorhin bei dem Sportler gehört haben. Wenn der Körper verfällt, wenn es mit dem Gehen nicht mehr so gut wird, wenn das Aufstehen immer schwerer wird, wenn es irgendwann gar nicht mehr gelingt, das sind immer Abschiede. Und auch von Menschen muss der Sterbende einen Abschied nach dem anderen nehmen. Irgendwann kommt der Augenblick, in dem man sich das letzte Mal sieht, in dem man weiß, dass die Kinder vielleicht nicht nochmal wiederkommen aus Stuttgart, dass vielleicht derjenige, dieser Freund, diese Freundin nicht mehr kommen wird, bevor ich sterbe. Ob es ausgesprochen wird oder nicht, diese Wege in die Einsamkeit gehören zum Sterben dazu. Und als Jesus von seinen Jüngern weggeht, ist das etwas Symbolisches. Es ist so ein Schritt. Und Jesus versteht besser als die meisten sicherlich, dass dieser Weg innerlich und äußerlich gegangen werden muss. Und er sucht Trost und Hilfe dort, wo es für ihn am ehesten zu finden ist. Er bringt seine Angst, seinen Wunsch nach einem leichteren und einfacheren Ende zu seinem himmlischen Vater. Er ringt mit seinem eigenen Sterben. Er verhandelt. Phase 3. Er verhandelt über ein anderes Ende, ob es nicht anders möglich wäre. Mensch, mit 30 Jahren, der hätte auch 80 werden können, der Mann. Also fragt er lieber nochmal nach. Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Und dann im gleichen Gebet akzeptiert Jesus es. Phase 5. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. In seiner Verhandlung weiß er schon, wofür er sich am Ende entscheiden wird, für Gottes Willen. Aber Jesus weiß, dass Leiden im Leben dazugehört. Leid wird ihn zur Geduld führen. Es gehört zu seinem Weg dazu, zu seinem Auftrag. Und das gelingt uns nicht immer so gut wie ihm, dazu Ja zu sagen und sagen, Vater, wie du es willst, so nehme ich es auch. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen der ausgesprochenen Bitte, zwischen dem Klagen über das Leiden und dem Vertrauen, das Jesus hier aussprechen kann. Zumindest aber findet Jesus hier in diesem Prozess des Abschieds vom geliebten Leben zum Gottvertrauen. In diesem Augenblick des Gebets hat er Gottvertrauen. Er kann das in diesem Moment so sagen. Und auch das lehrt uns etwas. Denn es sind Augenblicke des Gottvertrauens, wenn es um Verlust und Abschied und um Trauer geht. Es ist nicht eine Erfolgsstraße. Wenn ihr so fromme Bücher aus den 60ern lest, dann klingt das manchmal so. Eine Straße des Glaubenssieges sind wir gezogen. Also mit 15 bekehrt, mit 19 gewiss geworden und mit 75 immer noch sicher mit der Fackel des Herrn in den Tod marschiert. Hier, bei Jesus, bei dem Gottessohn selbst, haben wir zwischen Vater, lass es an mir vorübergehen und am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einen Moment der gläubigen Zuversicht, des Einwilligens in Gottes Willen. In diesem ganzen Leiden, in diesem ganzen Schmerz, in dieser ganzen wirklich unschönen Todesgeschichte. Das war wirklich hässlich. Einen Moment, einen kurzen Moment des Friedens. Wenn du diese Momente erlebst und dann wieder in etwas anderes fällst, darfst du wissen, der Gottessohn selbst hat das auch so erlebt. Und wenn er dir sagt, ich bin bei dir alle Tage, dann ist er auch bei dir, wenn du es nicht fühlst. Wenn du in den Schmerz fällst, in die Depression, in die Angst, in die Verzweiflung, in den Zweifel oder in den Zorn. Das hat Jesus alles gekannt und er lässt dich darin nicht allein. Er lässt dich in keiner Trauerphase allein und er geht durch all diese Dinge mit dir hindurch. Seine Jünger findet er schlafend vor. Es gibt eine tiefe Logik der Müdigkeit in Bezug auf Themen, die wir vermeiden wollen. Und jeder, der schon mal in einem Bekleidungsgeschäft oder Schuhgeschäft war, weiß davon. Bei mir ist es so, in einem Schuhgeschäft mit Imke überfällt mich in der Sekunde, in der ich durch die Tür trete, bleierne Müdigkeit. Kennt ihr das? Bleierne Müdigkeit. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Luft dort schlechter wäre. Es hat nichts damit zu tun, dass die Schuhe nicht gut aussehen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich meine Frau nicht lieben würde. Ich liebe sie von Herzen. Aber in einem Schuhgeschäft falle ich sofort ins Koma. Ich schaff's noch bis zu diesem Sessel. Und vielleicht gucke ich noch auf mein Smartphone und dann bin ich weg. Und exakt das Gleiche, 2000 Jahre vorher, sehen wir hier in dieser Situation. Die Vermeidung eines irgendwie unliebsamen Themas durch Müdigkeit. Und das lässt sich auch in lauter anderen Bereichen nachweisen, aber hier haben wir es ganz klar. Sie vermeiden systematisch, was Jesus jetzt wichtig wäre, nämlich der Trost der Gemeinschaft, indem sie wachen Herzens, offenen Herzens im Gebet mit ihm da hineingehen. Es ist ja auch eine schwere Frage. Wie gehe ich damit um, wenn jemand stirbt? Wie gehe ich damit um, wenn jemand trauert? Manchmal fehlen uns ja die Worte. Aber Jesus hätte sich so sehr gewünscht, den Trost einer wirklichen Begleitung, das in den Schmerz mit hineingehen, des einfach nur Daseins mit offenen Augen, vielleicht auch schweigend, vielleicht aber auch betend. Jemand, auf den er sich hätte verlassen können. Er hat ja seine drei Freunde aus den Zwölfen bewusst ausgewählt. Er hat gedacht, ihr seid die, die mit mir gehen. Es wäre so gut, wenn seine Freunde ihn getragen hätten, wenn sie wach geblieben wären. Und es wäre eine gute und angemessene Reaktion dieser Freunde gewesen, sich dem Schmerz zu stellen. Aber in diesem Moment können sie es nicht. Sie trauen es sich vielleicht nicht. Und sollte dir das passiert sein, dass du Versagen fühlst, einem Menschen gegenüber in dieser Frage, dann darfst du wissen, auch das ist keine Erfindung von dir, es ist ein menschliches Moment und du darfst auch dieser Mensch sein. Ja, das kann enttäuschend sein. Ja, das wäre vielleicht besser gegangen, aber nein, das hängt dir nicht bis in die Ewigkeit nach. Auch das wird dir vergeben und auch das gehört zu uns Menschen dazu. Trauer und Schmerz sind angemessene und richtige Reaktionen auf einen Verlust und es ist auch angemessen und richtig, damit nicht umgehen zu können, die richtigen Worte nicht zu haben, die richtige Reaktion nicht zu haben und vielleicht einfach zu kollabieren angesichts dieser Herausforderung. Ja, Jesus hatte es sich eigentlich gut gedacht. Er hatte einen reifen Weg gewählt. Er hatte es gesagt. Er hatte sie vorbereitet, aber es hat halt nicht geklappt. Und ein letztes, also dann geht es nochmal hin und her. Das Gleiche wiederholt sich. Jesus sagt, Mensch, bleib doch wach, es ist wichtig. Und dann geht er wieder und betet und verhandelt von neuem mit Gott und stimmt wieder ein in seinen Willen. Und als es wieder nicht klappt, und das ist der letzte Punkt für heute, steht in Vers 44, er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Jesus hat sicherlich nicht die Vermutung gehabt, dass sein himmlischer Vater unter schlechtem Gedächtnis leidet. Und das ist vielleicht die letzte Erkenntnis dieser Predigt. Es ist der Trost des sich wiederholenden Gebets für den Betenden. Es geht nicht um die Frage, wenn wir Psalmen wiederholen, wenn wir ein Gebet öfter sprechen, geht es ja nicht um die Frage, dass Gott sich das nicht gemerkt hätte und dass wir ihn unbedingt erinnern müssten. Es geht um die Frage, ob in unserer Seele sich ein Trost einstellt in der Hinwendung zu Gott. Und es gibt Augenblicke, in denen uns das Kreative, das selbstformulierte, das aus der Sicherheit des Glaubens kommende Gebet ja fehlt. In dieser Situation steckt Jesus hier. Er kann nicht mehr. Das bisschen Vertrauen, was er da noch hat, das rettet er in diese Formulierung hinein. Wie du willst, so soll es geschehen. Und das ist übrigens der Grund, falls ihr euch das mal gefragt habt, das ist der Grund, warum ich beim Abendmahl mit wenigen Ausnahmen die immer gleichen Verse aus der Bibel euch zuspreche. Dahinter steckt ein Plan. Ich beherrsche natürlich viel mehr Bibelworte auswendig als die wenigen, die ich hier vorne sage. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es uns dient, solche tröstenden Bibelworte auswendig zu kennen. Und ich habe die Vermutung, dass wenn ihr die alle 14 Tage hört, dass ihr einfach dadurch Bibelworte lernt und dass ihr die dann noch wisst. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Solche Worte sind eine Quelle der Kraft, wenn die eigene Kraft uns fehlt. Und diesen Weg geht Jesus hier, den Weg des sich wiederholenden Gebets. Er rettet sich in diesem Augenblick der Depression, indem er nach Akzeptanz für seine Situation sucht, rettet er sich in ein schlichtes, sich wiederholendes Gebet. Viel mehr Worte scheint er nicht mehr zu haben. Und genau das gibt ihm dann die Kraft, das wissen wir aus der Geschichte, das gibt ihm die Kraft, seinen Weg zu gehen, den Gott für ihn vorgesehen hat. Den Weg bis in den tiefsten Schmerz, bis in die Verzweiflung seiner Seele im Augenblick seines Todes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Augenblick wird für uns die Frage beantwortet, ob wir, wenn wir im Zweifel sterben, wenn wir im letzten Augenblick unseres Lebens, mit dem letzten Atemzug, den wir noch haben, nicht sicher sind, ob es Gott gibt, ob er überhaupt da ist, dass wir sicher wissen dürfen, er trägt uns auch dorthin durch. Denn Jesus ist mit diesem Zweifel gestorben und er ist in die Herrlichkeit Gottes hinein auferstanden. Deshalb dürfen wir wissen, Jesus geht den Weg in den Schmerz mit uns hinein. Er geht mit uns durch den Schmerz hindurch und durch den tiefsten Zweifel unserer Seele angesichts des Todes geht er auch mit uns hindurch. Und deshalb darfst du wissen, du bist bis in die Ewigkeit geliebt, egal wie dein Weg im Leiden und im Abschied sein sollte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre deine, eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.